Ich denke, der erste Applaus hat heute der Matthias und die Gemeindeleitung verdient, die es wagt, so ein Thema da öffentlich zu machen. Für dich. Nein, ich finde es wirklich nicht selbstverständlich, dass sich eine Gemeinde so in so einem grossen Rahmen diesen Fragen stellt rund um Tod und Sterben. Ich finde es aber auch gleichzeitig super, weil ich glaube, die christliche Gemeinde hat da einen Wissensvorsprung in unserer Gesellschaft gegenüber, also ist in der Lage, etwas zum Thema Tod und Sterben zu sagen, wo niemand anders sonst sagen kann. Und das sollten wir nutzen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Tod eher verdrängt wird. Es ist das Business von Profis. Vielleicht jetzt gerade mit Ausnahme von der Bestatter-Serie. Ganzes hochinteressantes Phänomen, wo man plötzlich merkt, dass da die gesellschaftlichen Fragen rund um den Tod aufgegriffen werden. Und eigentlich sind wir als christliche Gemeinde in der Pole Position. Ich habe von einem Geisteswissenschaftler gehört, der sagt, mit der Enttabuisierung von der Sexualität ist gleichzeitig Tod tabuisiert worden. Ich halte die These für sehr glaubwürdig, dass also jede Gesellschaft braucht sozusagen ihre geheimen Bereich. Und der geheime Bereich ist heute nicht mehr der Bereich von der Sexualität, sondern der von der Krankheit und Tod, wo wie ausgrenzt wird. Das ist nicht mehr so offensichtlich. Das findet in Heim außerhalb statt. Und dann sagt der Geisteswissenschaftler so in einem Nebensatz, ich bin zwar nicht Christ, aber zum Glück gibt es die christliche Kirche, die tun einmal in der Woche thematisieren, dass wir Menschen vergänglich sind. Dann habe ich ein bisschen studieren und an meine letzten Gottesdienst gedacht. Hat gefragt, wann ist denn das letzte Mal ein Thema gewesen bei uns? Und habe gemerkt, wie schnell es auch bei uns so geht. Wir jubeln in die Höhe, was lebt, was läuft, was klingt. Und dass das Leben auch sehr schwierig ist, dass es vergänglich ist, dass wir dem Tod entgegengehen, ist jetzt nicht das Oberthema in unserem Gottesdienst. Aber nach dem seiner Aussage wäre das genau eine Chance. Er hat also gesagt, die christliche Kirche hat da etwas zu sagen in unserer Gesellschaft, wo die Gesellschaft tabuisiert. Und darum finde ich es super, dass ihr das Tabu hebt und wir uns mit dem auseinandersetzen. Jetzt ist meine Frage heute nach der Bestattungsform. Man könnte also die Frage stellen, ist es egal, wie man Tote bestattet? Und ich gebe gerade am Anfang zwei Antworten drauf. Die erste ist vielleicht die wichtigste. Die erste, für den Tote ist es egal. Ja, das ist zuerst mal ganz wichtig, oder? Manchmal ist man in einem Denken rein, als würde die Bestattungsform noch irgendetwas am Schicksal vom Toten verändern, zum Guten oder zum Schlechten. Und das ist also das Erste, was ich muss sagen heute Abend, für den Verstorbenen ist es egal. Das ändert nichts an seinem Schicksal. Man muss also nicht Angst haben, wenn man einen Verwandten hat, der auf eine andere Art und Weise bestattet worden ist, als dass man es eigentlich würde wünschen. Man muss nicht Angst haben, wenn jemand verbrannt ist oder im Meer vertrunken ist, dass das für Gott ein Problem würde darstellen im Blick auf die Auferstehung. Für den, der verstorben ist, ist tatsächlich die Bestattungsart egal. Das Zweite, für uns, die leben, und vor allem für unsere Gesellschaft und für unsere ganze Kultur, ist es überhaupt nicht egal, wie man mit Verstorbenen umgeht. Ich könnte es so etwas so umdrehen. Zeig mir, wie du mit den Verstorbenen umgehst, und ich sag dir, was du glaubst. Der Umgang mit Verstorbenen ist ein ganz starker Ausdruck von dem, was uns am Menschsein wichtig ist, von dem, wie wir über Gott denken und von der Hoffnung, die wir haben. Und auf dieser Spur möchte ich gerne mit euch zusammen heute Abend die Bestattungsfrage angehen. Was sagt eigentlich die Bestattung über die Frage, wie man sich den Mensch vorstellt? Ich möchte das an Beispiel machen an einer ganz einfachen Frage vom Menschsein. Besonderheit vom Menschsein nach dem biblischen Verständnis ist, dass Leib und Geist zusammenkommen. Gott hat Erdboden genommen und hat den Mensch daraus geformt, ein Erdling. Also liebe Erdling, willkommen. Aber bei dem ist es nicht geblieben. Er hat dem Erdling seinen Geist eingehaucht. Das ist ein ganz wichtiger Start vom Mensch, wenn man über Menschsein nachdenkt, nämlich die Zusammengehörigkeit von Leib und Geist. Und wenn ich jetzt Geist meine, dann meine ich alles nicht Materielle am Mensch. Man kann ihm auch Seele sagen, von mir aus. Ich tue jetzt da heute also nicht das noch mehr differenzieren. Leib ist mein Körper, das Materielle, das, was man anlangen kann. Geist, das Nicht-Materielle. Nach dem biblischen Verständnis gehört das ganz eng zusammen. Das ist nicht in jeder Kultur so und das sieht man an der Bestattungspraxis. Es gibt Bestattungsformen, die bringen sehr stark zum Ausdruck, dass man denkt, das Eigentliche am Mensch ist der Geist. Das Denken funktioniert etwa so. Der Körper ist eine üble Hülle für den guten Geist. Der Körper ist sozusagen das Gefängnis von der Seele und der Tod ist eine Art wie eine Befreiung. Endlich wird der Geist frei von dem lästigen Körper und dem lästigen Leib. Das Eigentliche vom Mensch ist das Immaterielle, die Seele, der Geist. Die Kulturen gibt es in verschiedenen Varianten. Wir kennen es ganz besonders aus den asiatischen Kulturen, im Buddhismus, im Hinduismus, wo man nicht nur sagt, der Körper ist unwichtig, sondern alles Materielle. Die Welt ist nur Maya, sagt man, Schein, ein Schein. Das Eigentliche ist der Geist und die Welt ist eine vergängliche Geschichte, die hat keine Bedeutung, das Materielle. Man kennt es aber auch aus der Zeit, wo die neutestamentlichen Schreiben entstanden sind. In dieser Bewegung hat man dort Gnosis gesagt. Gnosis war eine Bewegung, die gesagt hat, der Geist ist gut, die Materie ist böse. Und das ist so weit gegangen, dass man gesagt hat, es gibt zwei Götter. Der böse Gott hat die Materie geschaffen, der gute Gott hat den Geist geschaffen. Und Erlösung ist dann, wenn der Geist sich von der Materie befreien kann. Es ist nicht schwierig, dass man aus dieser Sicht sagen kann, der Tod ist eine Erlösung. Endlich wird der Geist frei von der Materie. Und es ist nicht zufällig, dass es genau die Kulturen sind, die die Feuerbestattung kennen. Also es ist jetzt nicht das Höllenfeuer da, sondern Feuerbestattung. So. Warum? Ja, weil der Leib keine Bedeutung hat. Der kann schnell und problemlos entsorgt werden, um das ein bisschen salopp zu sagen. Das ist nicht so wichtig. Der Geist ist das Wichtige. Aber nicht der Leib. Es gibt umgekehrt Kulturen, die am Leib wahnsinnig hohe Bedeutung geben. Und auch das sieht man in der Bestattungspraxis. Man sieht es zum Beispiel bei den ägyptischen Pharaonengräbern. Was hat es dort inne in diesen Pharaonengräbern? Mumien, Zessen, Waffen. Und für was braucht man denn das Zeug? Und was heisst das für das später? Wie stellt man sich also das später vor? Tut der Leib auferstehen? Oder wenn er aufersteht, in was für ein Leben tut er aufersteht? Wieder so wie jetzt, ganz genau. Die Liebe hat die grosse Bedeutung. Tatsächlich, man rechnet damit an eine liebliche Weiterexistenz. Und die liebliche Weiterexistenz, die sieht aber etwa so aus wie heute. Darum hat es tatsächlich Waffen. So. Ah, wunderbar. Und Geschirr und was es alles dann für Grabbeilagen hat. Man sieht das an dieser Bestattungspraxis, dass man sich vorstellt, dass das Leben nach dem Tod eine Fortsetzung ist vom Leben vor dem Tod. Etwa in der ähnlichen Bahnen weitergeht. Der Geist hat in diesem Konzept eigentlich keine grosse Bedeutung. Es gibt noch andere Varianten von dieser Liebgeschichte. Ich erwähne noch zwei. Die eine ist, dass der Mensch nur ein Tier ist. Dann kann man ihn auch verscharren. So. Und eine andere Variante ist, dass der Mensch ein Teil von der Natur ist. Und Bestattung ist dann die Zurückführung vom Mensch in den Naturkreislauf. Das gibt es als Konzept, ein Vorstoss, politischer Vorstoss von Grünen in Norddeutschland, wo sich daran stören, dass bei der Kremation zu viel CO2 ausgestoßen wird und darum vorschlagen, dass Verstorbene nicht kremiert, sondern kompostiert werden. Und wir können jetzt schmunzeln, aber das Konzept dahinter ist für uns interessant, weil deutlich wird, da wird der Mensch sozusagen nur als Leib angeschaut. Als Naturprodukt. Und er wird tatsächlich von Erde zu Erde, also gut biblisch, aber da hat der Geist keine Bedeutung. Und es ist interessant, dass die jüdische und christliche Bestattungspraxis weder auf diese Seite noch auf diese Seite gegangen ist. Also weder denkt die jüdische Bestattungspraxis, dass der Leib unwichtig ist und man den kann leicht entsorgen, noch denkt sie, dass die Zukunft einfach eine Fortsetzung ist von unserem irdischen Leben. Darum findet man dort keine Grabbeilage. In jüdischer und christlicher Bestattungspraxis gibt es das im Kern nicht. Weil das Leben, wo man erwartet, ein neues Leben ist. Ein anderes Leben. Nicht einfach die Fortsetzung vom irdischen Leben. Und über das müssen wir jetzt ein bisschen mehr nachdenken. Und ich möchte gerne als Bibeltext dazu Römer 14, 7 bis 9 lesen. Denn unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Das heisst also, man lebt nicht für sich allein. Jeder, der lebt, lebt nicht für sich allein. Er ist schon durch die Tatsache, dass er geboren wird, eingebettet in eine menschliche Gemeinschaft. Teil von einem sozialen Gefüge, Teil von einem Miteinander von Menschen. Und jeder, der stirbt, hinterlässt in dem Miteinander eine Lücke. Egal, ob er das merkt oder nicht. Jeder von uns ist Teil von der menschlichen Gesellschaft. Nicht für sich allein. Aber nicht nur von der menschlichen, sondern auch von Gott. Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das ist auch das, was am Buch den Titel gegeben hat. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und von dort aus haben wir auch unsere Überlegungen entfaltet. Also unsere Frage war nicht, wie ist die richtige Bestattungspraxis? Das kann man aus der Bibel nicht einfach so schliessen. Die Bibel hat weder ein Gebot noch ein Verbot im Blick auf Bestattungspraxis. Man findet in der Bibel ein Beispiel, man findet in der Bibel theologische Hinweise, aber nie nicht so ein Gebot, so musst du die Toten bestatten. Alle in ein Felsengrab oder irgendwie so etwas. Also muss man sich das überlegen. Und die Ausgangsfrage für uns, als wir das Buch geschrieben haben, war dann, wie kann zum Ausdruck kommen, dass Jesus der Herr ist? In unserem Leben und in unserem Sterben. Ich halte das ganz abgesehen von der Sterbethematik für die zentrale Frage vom Glauben. Also die zentrale Frage vom Christsein. Die zentrale Frage vom Christsein ist nicht, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Das ist sozusagen Kindergarten. Ich hoffe jetzt, ich trampe niemandem zu nahe. Die zentrale Frage vom Christsein ist doch nicht, wie kann ich gerade noch knapp mit Jesus verbunden bleiben? Sozusagen, haarscharf am Verbotenen gerade noch knapp vorbei. Sondern die zentrale Frage vom Christsein ist, wie kann in meinem Leben möglichst gut zum Ausdruck kommen, dass Jesus der Herr ist, dass ich nicht mir selber gehöre, sondern dass ich meinem Herr gehöre. Und das hat dann Auswirkungen natürlich auf die Bestattungspraxis und das möchten wir uns ein bisschen überlegen. Es ist aber eine andere Frage. Die Frage stellt sich dann nicht mehr, auch im Blick auf meine eigene Bestattung, was finde ich ist das Beste für mich? Sondern ich frage dann plötzlich andere Fragen. Wie kann ich durch meine eigene Bestattung möglichst gut zum Ausdruck bringen, dass Jesus der Herr ist? Wie kann ich dazu beitragen, zu einer Gesellschaft, die den Menschen würdigt, als die Verbindung von Geist und Leib? Und da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen die biblischen Spuren angehen. Wir haben das schon bei der Schöpfung gesehen, die grosse Einheit von Leib und Geist, von Erde und Geist, die einem eingehaucht wird. Und jetzt tut das Gott wie noch mal verstärken. Und zwar in dem Moment, wo er selber Mensch wird und Fleisch annimmt. Das ist ja eine wahnsinnige Geschichte, die da passiert. Also wäre am Menschsein nur Geist wichtig, dann wäre die Übung mit der Fleischwerdung nicht nötig gewesen. Aber Jesus hat müssen Fleisch werden, damit er uns, sich mit uns Menschen hat identifizieren können. Weil das Liebliche, das Körperliche, fundamental zu unserem Menschsein gehört. Und jetzt ist Gott in das abgestiegen. Lieblich, körperlich, geboren worden, aufgewachsen, mit allem, was zum lieblichen, körperlichen gehört, bis hin, dass sein Leiden auch nicht irgendwie nur ein geistiges oder ein psychisches Leiden war, sondern am Körper, das durcherlebt hat, was das Leiden ist, bis hin zum Tod am Kreuz. Warum ist Jesus den Weg gegangen? Darum, weil der Sündenfall Leib und Geist tangiert. Man könnte immer wieder in die Versuche kommen, zu sagen, ja weißt du, der Sündenfall ist das mit dem Leib schwierig geworden, der ist vergänglich geworden, aber der Geist, der ist noch intakt. Oder man könnte umgekehrt denken, irgendwie, der Leib ist eigentlich nicht tangiert, das ist nur ein geistiges Problem, der Sündenfall. Von der Bibel her ist klar, der Sündenfall betrifft uns in unserem ganzen Menschsein. Unser Leib und unser Geist, alles was wir sind, ist von der Sünde betroffen. Und darum muss auch alles was wir sind, erlöst werden. Nicht nur unser Geist oder unsere Seele muss erlöst werden, sondern unser ganzer Mensch, Leib und Seele. Und um unseren ganzen Mensch erlösen, Leib und Seele, ist Jesus ganz Mensch geworden, Leib und Seele. Ist Jesus gestorben und ist auferstanden. Und jetzt hat Auferstehung nicht nur geistig. Jesus ist im Geist auferstanden. Das wäre ja nicht sozusagen, wir haben eine gute Erinnerung. Nein, sondern eine liebliche Auferstehung. Vielleicht sind wir schon fast vertraut mit dem Gedanken, zum die Radikalität merken. Das hat niemand erwartet, dass es so etwas gibt wie liebliche Auferstehung. Die Griechen, also die Heiden in der damaligen Zeit, haben zwar geglaubt, dass es eine weitere Existenz gibt von der Seele nach dem Tod. Also, die sind im roten Bereich gewesen und dass die Seele irgendwie umwandert in düsteren Gemächer nach dem Tod. Aber die Auferstehung vom Leib, das ist für die ganze heidnische Umwelt so völlig undenkbar gewesen. Die Juden sind da viel realistischer gewesen. Sie sind ja prägt auch von der Schöpfung her. Und für sie ist klar gewesen, Mensch, der Tod ist eine riesige Katastrophe. Wenn der Mensch auseinanderbricht, Leib und Seele, dann kann er nicht weiter existieren. Und die Lösung wäre da drin, dass Leib und Seele wieder zusammenkommt. Aber so etwas heute erwarten, das ist völlig übertrieben. Wenn irgendwann am Ende der Zeit, dort wird dann Gott vielleicht wieder die Toten auferwecken. Und jetzt passiert das mitten in unserer Zeit, Ostermorgen. Das Grab ist leer. Jesus steht von den Toten auf. Aber jetzt mit Leib zum Anfassen, da gibt es sogar die Szene, wo er mit den Jüngern zusammen ist, mit ihnen isst. Und sie sind nachher sogar gefragt, meinet ihr etwa ein Gespenst, also ein Geist, würde ich essen und trinken? Merkt ihr nicht? Leib, ich bin da. Eine gewaltige Geschichte. Das ist Auferstehung, liebliche Auferstehung. Und zwar in einer ganz neuen Qualität. Also anders als bei toten Auferweckungen, zum Beispiel beim Lazarus, ist das bei Jesus. Der Lazarus, der ist von den Toten auferweckt worden, zurück ins alte Leben. Und hat nachher einmal müssen sterben, der Arm. Sozusagen zweimal. Er hat dann schon ein bisschen Erfahrung gehabt. Keine Ahnung. Im Unterschied zu Jesus, der ist nicht auferstanden zu einem alten Leben, ist also keine Lazarus-Geschichte, keine Totenauferweckung, keine Wiedererweckung von einer Leiche, sondern eine Neubelebung in ein neues Leben von einer ganz neuen Qualität. Aber nicht eine geistige, sondern auch eine liebliche Wirklichkeit. Auch jemand zum Anlangen, wo da war. Und das ist eigentlich der Witz. Genau so sieht es die Bibel. Lieb und Geist gehören zusammen. So ist Jesus auferstanden, so werden auch wir auferstehen. Die christliche Hoffnung ist also nicht auf die weitere Existenz der Seele nach dem Tod. Das ist eigentlich eine heidnische Hoffnung. Die christliche Hoffnung ist nicht die weitere Existenz der Seele nach dem Tod, sondern die Auferweckung vom Lieb. Erneuerung von dem Zusammenkommen von Leib und Seele in einen neuen, auferstandenen Mensch, analog zu dem, wie Jesus auferstanden ist, in ein neues und ewiges und unvergängliches Leben hinein. Und das hat gewaltige Auswirkungen über die Art und Weise, wie wir über den Leib denken. Dass wir also beim Menschsein einem Leib eine höhere Würde geben. Das gilt von der Zeugung bis zum Tod. Nicht umsonst beschreibt dann die Bibel auch den Leib als den Tempel vom Heiligen Geist. Also der Ort, wo der Heilige Geist drin wohnt. Das sind ganz wichtige Momente, wo das deutlich wird, wie würdevoll der Mensch ist, und zwar in dieser Verbindung von Leib und Geist. Und darum war es selbstverständlich gewesen, für die Juden und für die Christen, dass man mit dem Leib würdevoll auch umgeht, nach dem Tod, also über den Tod raus. Darum war es selbstverständlich, dass die Bestattung vom Leichnam die übliche Bestattungsform war im alten Israel und auch unter den ersten Christen. Und darum war es auch selbstverständlich, dass so etwas wie ein Leichnam verbrennen man als hochproblematisch angeschaut hat. Nicht, weil man Angst hatte um das Schicksal des Verstorbenen, sondern weil das, was man damit signalisiert hat, so nicht mit dem christlichen Menschenbild übereingestimmt hätte. Und jetzt muss ich euch das erzählen, was einer der Hauptauslöser war, um das Buch zu schreiben und mich an dem schwierigen Thema von Erdbestattung und Kremation zu wenden. Das war ein Besuch in Rom, in den Katakomben in Rom. Wer hat schon mal Gelegenheit gehabt, dort herzugehen? Super, oder? Man hört manchmal Katakomben so als Versteck von Christen. Das ist nur in den Romanen so. In Wirklichkeit sind Katakomben kein Christenversteck. Es wäre ein ganz schlechtes Versteck, weil Katakomben haben nur einen Eingang. Und jeder, der weiss, ein gutes Versteck, müsste mindestens noch 10 Notausgänge haben. Also man hätte mit einem kleinen Trupp Soldaten ohne Probleme ganze Katakomben in der kürzesten Zeit können fertig machen. Katakomben sind riesige, unterirdische Grabanlagen. Und was ist die Idee dabei? Rom, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, ist schon eine Grossstadt gewesen. Etwa 1 Million Einwohner, schätzt man. Die haben also genau die aktuellen Probleme gehabt, was machen wir mit den Verstorbenen. Römer sind ja sehr pragmatisch gewesen. Das heisst, es hat müssen hygienisch sein, kostengünstig und platzsparend. Das sind also im Prinzip die aktuellen Fragestellungen. Wie geht das? Wie gehen wir mit unseren Verstorbenen um? Und die Römer haben darum ihre Verstorbenen verbrannt. Das war kostengünstig gewesen. Das hat man die Urnen können platzsparend aufbewahren. Und es ist kostengünstig, platzsparend, hygienisch gewesen. Hat also alles wunderbar gepasst. Die ersten Christen sind auf Rom gekommen. Sehr kulturfreudige Leute. Die haben an der römischen Kultur sehr viel Teil gehabt und sind irgendwie nicht irgendwie da, sich in eine Nische zurückgezogen, überhaupt nicht. Aber an dem Ort haben sie einen inneren Widerstand gehabt, um das zu machen. Und das ist das Grundmotiv gewesen, weil die Bestattungspraxis hat mit ihrem Glauben, ihrer Auferstehungshoffnung und ihrem Menschenbild nicht zusammengepasst. Und dann ist die Frage gewesen, was können sie jetzt machen? Es muss hygienisch und platzsparend sein. Die haben ja jetzt nicht die grossen Ächer gehabt, wo sie einen Friedhof drauf machen können. Und die Lösung war Katakombe gewesen. Das heisst, man hat die Tiefe graben. Eingangspunkt war eine Kille gewesen. Man hat die Tiefe graben, dann lange Gänge, links und rechts Nischen, wo man die Toten bestatten konnte, mit Steinplatten verschliessen, sauber abschliessen, hygienisch perfekt. Also das heisst, das Hygieneproblem war gelöst und das Platzproblem war gelöst. Weil tiefer hat man immer graben können und dann hat es gibt so bis 3 Schichten tiefe Gänge, die man graben hat. Sie haben das gemacht, weil sie die Toten nicht haben verbrennen wollten, sondern weil sie sie Leichnam haben bestatten wollten. Es war hygienisch, es war platzsparend, es war aber nicht kostengünstig. Das haben sich die ersten Christen etwas kosten lassen. Die haben extra Leute angestellt, die Gräber ausgehauen haben. Die Leute sind im geistlichen Rang von einem Diakon erhoben worden, weil man sofort gemerkt hat, das ist eine höchgeistliche Tätigkeit, das ist mehr als nur Felsen aushauen. Das war also eine grosse Geschichte, die sie da gemacht haben. Und mit dem haben sie da in der Gesellschaft einen Unterschied gemacht und ein Signal gesetzt und gesagt, wir haben eine andere Hoffnung als das, was ihr verkörpert im Umgang mit euren Toten. Wir haben eine andere Hoffnung. Und das Besondere war, dass sie die Gräber auch noch aufgetan haben für Menschen, die sonst keine Bestattung bekommen haben. Das war also tatsächlich dann auch noch ein diakonischer Liebesdienst gewesen. Das ist schnell bekannt worden. Es hat sich umgesprochen. Die Christen, die gehen mit ihren Verstorbenen viel würdevoller um als wir. Und es ist nicht lang gegangen, etwa 100 Jahre später haben die ersten Römer, wo ein bisschen Geld hatten und sich das haben können leisten, sich nicht mehr verbrennen lassen, sondern sich erdbestatten lassen, weil sie das als würdige Reform angeschaut haben. Da haben also die Christen einen Kulturimpuls gesetzt und haben eine ganze Kultur geprägt. Das hat nachher Auswirkungen gehabt auf das Römische Reich, hat Europa überflutet und unsere Bestattungsform, wo wir herkommen, die mittelalterliche und spätere Bestattungspraxis, ist von dort her entstanden. Mit den gemeinsamen Friedhöfen, dass jeder Mensch ein Grab bekommt, egal ob es finanzieren kann oder nicht. Dass im Friedhof sozusagen auch Leute zusammen versammelt sind, die es im Leben nicht gut hatten miteinander. Weil dort im Tod alle gleich sind. Nein, wir schmunzeln jetzt darüber, aber das war früher gar nicht selbstverständlich gewesen. Das Normale war, dass es Familiengräber gegeben hat und wer in der Familie nicht mehr beliebt war, hat dann keinen Platz im Familiengrab bekommen. Und jetzt kommen plötzlich die Christen und da hat es für jeden ein Grab statt. Also das sind wahnsinnige theologische Impulse gewesen, die unsere Gesellschaft geprägt haben und zu einem extrem würdevollen Umgang mit Menschen beigetragen haben. Und es sind die Impulse, die mich auch heute bewegen, um dieser Art von Bestattung ein höheres Gewicht zu geben, wo ich sage, ja, für den Verstorbenen mag es egal sein. Aber wenn wir eine Kultur fördern wollen, wo von einem christlichen Menschenbild her geprägt ist, dann ist die Erdbestattung nach wie vor die beste Bestattungsform, die das zum Ausdruck bringen kann. Und jetzt hoffe ich, ihr versteht mich richtig, dass ich nicht sage, das ist ein Gesetz und wenn du das nicht machst, bist du kein guter Christ. Sondern dass ich sage, also wenn man eine Möglichkeit hat zu diesem Beitrag, überleg dir, wie du mit dieser Frage umgehen willst. Es kann nicht nur die Frage sein, was ist für dich wichtig? Sondern dass du dir bei dieser Frage überlegst, was ist für unsere menschliche Gemeinschaft wichtig? Und dazu würde dann nicht nur die Frage der Erdbestattung gehören, sondern auch die Frage der Öffentlichkeit. Es ist so ein Trend, dass man Bestattung im kleinsten Familienkreis durchführt. Und ich habe gewisses Verständnis. Aber im Hintergrund steht manchmal ein bisschen falsche Demut, wie ich bin nicht genug wichtig, dass man öffentlich von mir Abschied nimmt. Wenn du so denkst, muss ich dir sagen, du denkst falsch. Kein Mensch ist so unwichtig, dass er nicht einen öffentlichen Abschied verdient hätte. Wenn du also demütig sein als Christ, dann mach es lieber an anderen Ort. Aber nicht in dem Moment, wo es um einen öffentlichen und gesellschaftlich ganz wichtigen Moment handelt. Dort sollen alle, die möchten, die Chance haben, von dir Abschied nehmen. Die sollen die Chance haben, von mir Abschied nehmen. Die sollen die Chance haben, mich als Teil der menschlichen Gesellschaft zu verabschieden. Wir erleben das noch und noch, weil wir dann auch mit Leuten konfrontiert sind, die in der Planung sind von der Abschiedsfeier. Und dann sagen wir, wir machen das nur im geschlossenen Kreis. Dann sagen wir immer, es ist ja schön, wenn die Geschlossenen dabei sind, aber tun doch den Kreis auf, wir tun es bekannt geben. Ja, es kommt eh niemand, das ist so eine Person, die niemand mehr kennt. Machen es trotzdem, wir tun es trotzdem auf. Einverstanden? Ja gut, können wir machen. Und dann kommen die Leute, die wir nie gedacht hätten, an die Abschiedsfeier. Und das halte ich für ein ganz wesentliches Moment, dass man also bei dieser Frage nicht nur individuell denkt, sondern gesellschaftlich denkt. Was ist für unsere Gesellschaft wichtig? Was wollen wir für ein Signal in unsere Gesellschaft hineinsenden? Natürlich mag es Momente geben, wo eine Urnenbestattung tatsächlich einen sinnvollen Weg kann sein. Ich denke zum Beispiel in Familiengräber, wo es gar nicht genug Grabstellen gibt, für Erdbestattung und wenn dann trotzdem der Verstorbene, also der Ehepartner möchte an den gleichen Ort kommen wie sein schon bestatteter Ehepartner, dann ist das manchmal der einzige Weg, wie das möglich ist. Und es mag auch noch andere Situationen geben, aber im Grundsatz ist das ein Plädoyer, zum sich sehr gut überlegen, ob man so gleichgültig mit der Praxis kann umgehen kann, wie man das manchmal macht. Und es ist ein Plädoyer, sich nicht von Geld fragen, leiten lassen, in dieser Hinsicht. Ich finde, da können wir auch von den ersten Christen lehren. Also, ich sage es mal ein bisschen krass. Geld dort investiert, ist super evangelistisch investiert. Weil das Signal setzt, weil das eine Kultur prägt, weil das ein Bild vom Mensch vermittelt, weil das weitergeht. Das ist also selbst so eine sehr sinnvolle Investition. Das sind also die Überlegungen, die uns dazu führen, dass wir Erdbestattung eine gute Bestattungsform findet, eine Form, die sehr einfach ist, christliche Glauben, christliche Auferstehungshoffnung, christliche Menschenwürde zu vermitteln. Und es ist der Grund, der uns auch dazu führt, für eine Öffentlichkeit zu plädieren, sowohl in der Abschiedsfeier als nachher auch bei der Grabstelle, dass man hergehen kann, dass man die Erinnerung an einen Menschen, zumindest noch eine Generation, kann aufrechterhalten, dass es einen Ort gibt, vom sich erinnern, vom Dank, von der Trauer, vom Abschied. Mehr Gedanken dazu findet man im Buch. Ich denke, von meiner Seite tue ich an dieser Stelle meinen Vortrag so beenden und möchte vor allem Gelegenheit noch geben. So ein Referat kann ja auch Widerstand auslösen, kann Fragen auslösen, kann andere Meinungen auslösen. Und wir wollen uns einfach auch noch Zeit nehmen, um so Fragen aufzunehmen und darauf reagieren können. Das heisst, der Matthias hat das Mikrofon und wetzt im ganzen Saal umeinander.